Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Der Weihnachtspodcast 2025 kommt aus einer Location, wo ich in der Nähe gern vor und nach HSV-Spielen hingehe. Die Location selbst ist eine Hamburger Hotellegende. Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof sitze ich mit einer reinen wie auch aufrichtigen zusammen. Denn das bedeutet der Name Katrin, der sich wiederum vom altgriechischen Kataros ableitet. Schauen wir mal erstens, wie rein und aufrichtig sie ist und zweitens, ob wir unseren Bildungsauftrag heute noch weiter erfüllen können. Ich freue mich so sehr und begrüße dich herzlich im Hotelier.de-Podcast. Liebe Katrin Wirth über Scher.
Moin Sascha, schön, dass du hier bist.
Gell? So habe ich tatsächlich 8 Uhr und das meine ich auch genau so, dass wir jetzt mal zusammenkommen. Kannst du dich noch an unser erstes direktes Treffen erinnern?
Sehr, natürlich kann ich mich daran erinnern und ich weiß auch, wer wen angesprochen hat.
Ja?
Ja, wir hatten uns bei sehr netten Menschen getroffen und ich habe dich angesprochen mit, du bist wohl nach mir oder neben mir der letzte HSV-Fan.
Ja.
Und schön, dass wir uns endlich mal persönlich treffen.
Ja, das war
und du warst, glaube ich, ein bisschen geschockt, weil eigentlich bist du, glaube ich, der Mensch, der die Leute anquatscht, oder?
Ja, das war mal was anderes, aber ich kann damit um. Das war völlig okay. Das war beim bei der Joy Design Übergabe, dem Event. Und dann grüßen wir herzlich an dieser Stelle die lieben Corinna Kretschmer-Jüng, Peter Jüng, sowie Sabrina Füchs, Barbara Wiethoff und Thomas Scholz und alle weiteren sehr herzlich an dieser Stelle. Und genau so war's. Ich war da ein bisschen nicht lang perplex, bin ja auch gestählt, aber es war schon cool. Und du kennst ja auch noch viel länger meinen Busenfreund, ne? Sascha Dallig. Und dann war das natürlich auch kurz wieder Thema.
Ja.
Ihr kennt euch aus? Von wo?
Ich glaube aus Windham-Zeiten. Also er hat für Windham gearbeitet und nicht für Haarhotels oder für welche Firma auch gerade immer. Aber das ist ja das Schöne an der Hotellerie, es verwächst sich. Ne?
Ja.
Also man trifft sich irgendwann und man bleibt Buddies für immer, wenn man gut miteinander schnacken kann. Und das ist eben das Liebenswerte auch in unserer Branche.
Und das beim HSV war natürlich das zweite Hurra. Das wusste ich von dir natürlich nicht. Und das war ja in schwierigen Zeiten, denn der Aufstieg war noch unerreichbar weit. Da waren wir auch nicht nah dran zu dem Zeitpunkt. Hat ja auch dann nicht geklappt, hat sich noch ein Jahr hingezogen. Wie kommt denn die Liebe in Schwerin geboren zur Raute?
Oh, das ist ganz einfach. Also für mich war es einfach, ich komme aus einer Hockeyfamilie und also Mannschaftssport liegt mir im Blut und ich mochte aber auch schon immer gerne Fußball und es war zu einer Zeit, wo die Herren Kals, Magath und Rubesch gespielt haben und wir auch in Schwerin bekam man ja sämtliche Sender, da war man ja nicht so abgeschirmt wie in anderen Teilen der ehemaligen DDR. Und ich habe dann halt damals die Europapokalspiele gesehen. Und das in Schwarz-Weiß. Und mein Lieblingskommentar war, und der HSV heute wieder in den roten Hosen. Und ich dachte mir so, okay, welche graue Nuance ist denn rot? Aber anhand von Manni Kals habe ich es dann immer schnell herausfinden können, wer denn, welche Mannschaft der HSV ist und welche die anderen. Und da war ich so, ja, 12, 13.
Ja. Ja, das geht ja vielen so, ne? Ob du jetzt Gladbach-Fan bist, von Bayern brauchen wir nicht reden, sowieso. Gladbach, HSV und manche andere, die früher erfolgreich waren, Dortmund. Und das zieht sich dann halt so längs, auch in unseren breiten Graden zum Teil, ne?
Ja, und das Witzige ist ja, ich konnte nie zu einem Spiel live gehen. Ich weiß nicht, woher diese Affinität kam und ich fand es einfach, die haben toll Fußball gespielt und ich hatte auch damals keine Bundesliga großartig verfolgt, aber das fing dann damals eben so an und als ich dann viele Jahre später meinen heutigen Ehemann traf, wenn ich früher immer die Aspiranten in Spee nach Sternzeichen fragte er immer, welcher Verein?
Ja. Richtig.
So, und das war, auf meine Frage kriegte ich so, ach nö, so eine scheiß Frage stellst du mir doch jetzt nicht. Und dann wollte ich natürlich, hätte es auch gerne so schlagfertig geantwortet, aber sagte, welcher Verein? Habe ich gesagt, HSV.
Oh. Und er?
Ja, auch HSV. Supporter seit, glaube ich, seinem dritten Lebenstag.
Ei. Ja, Guter Mann.
Raude im Herzen.
Sehr gut. Und ich hatte ja von zwei Läden gesprochen, oder von Läden gesprochen, wo ich gerne hingehe. Kannst du dir vorstellen, welche das sind?
Natürlich hier, weil du immer mal wieder die großartige Atmosphäre des Hauses schnuppern möchtest. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht auf der langen Reihe Frau Möller oder ins Malix. Also es gibt ja hier so viele tolle Läden in der Ecke.
Also hier ist es das Nagels.
Oder Nagels, ja, genau. Ja, das gibt es ja auch noch, genau.
Fantastisch. Ja. Und wenn es dann abends gut gelaufen ist, das hatten wir neulich dann, glaube ich, gegen Stuttgart, Zar und Zimmermann, sagt ihr das was?
Nee.
Das ist so eine Spielung da, 5 Minuten. Ja, kann ich dir nachher mal erzählen, was da so los ist. Also das geht dann runter und ja, da laufen auch so einige interessante Gestalten rum. Das haben wir irgendwann mal entdeckt und das ist das, wovon ich dir eben schon im Vorgespräch erzählt habe, wo wir dann auch mal gerne sind.
Okay.
Und das sind so zwei Highlights. Ja, hier müssen wir dann auch mal zusehen. Ne?
Das war mal hier ist dann, wie das letzte Mal, die Option, die hast du ja nicht gezogen, aber vielleicht immer kurz ein Gepäckstück ablegen. Ja. Auch das ist nichts Ungewöhnliches.
Ja, das hatte ich vor, aus Göttingen kommend, weil wir da beim HSMA Hotelcamp waren und da wollte ich eigentlich den Koffer hier abgeben, weil es sonst zu knapp gewesen wäre, den nach Hause zu bringen, aber bin dann einen Zug früher gefahren, Gott sei Dank, weil mein ursprünglicher Zug hatte dann richtig Verspätung und dann wäre es knapp geworden mit dem Spiel. Also von daher, alles hat so seinen Sinn. In Schwerin geboren, haben wir schon gesagt, und das hatte ich woanders aufgeschnappt, dann hast du chemische Technik irgendwann studiert. Was hatte das denn für eine Bewandtnis?
Oh, das war ganz einfach, weil...
Bei dir ist immer alles ganz einfach.
Ja, aber es ist also, die Dinge, die ergeben sich so. Und ich bin jemand, der mal mit sehr offenen Augen und Armen durchs Leben geht und war schon immer ein Optimist. Und ich wollte eigentlich Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studieren. Mir fehlt ein wichtiges Kreuz bei Massenorganisationen. Das gab immer so Bewerbungsbogen und dann stand da unten Massenorganisationen. Das vorne waren damit das erste war die Partei, dann der Gewerkschaftsbund und dann die FDJ und der Sportbund und wie sie alle hießen. Ich war, glaube ich, überall Mitglied, nur ganz vorne nicht. Mhm. Und das mochte man, glaube ich, nicht so gerne. Ich hatte ein sehr gutes Abitur und deswegen konnte man mir keinen Studienplatz anbieten. Und dann bot man mir chemische Technik an in Köthen. Und wer Hockeyspieler ist, weiß, dass man damals, war ich immer Hockeyspieler in Köthen und in der Nähe von Köthen gibt es war die damals beste Mannschaft der DDR, auch so eine Hochburg, so eine Hockey-Hochburg.
Sag nochmal Traktor.
Traktor Osternienburg, genau. Traktor Osternienburg.
Hab ich mal nachgeguckt, sagte mir natürlich gar nichts, aber tatsächlich, also richtig erfolgreich.
Und die habe ich dann angemorst, ob ich dann bei ihnen auch trainieren dürfte. Und dann sagten die, ja klar, Katrin, darfst du bei uns trainieren. Und somit war es eher eine Wahl, dass ich ein Jahr sehr lang sehr intensiv Hockey gespielt habe und nebenbei studiert habe. Mhm. Und auch noch der letzte Frauen-DDR-Meister 1990 geworden bin. Das ist mein wichtigster Titel. Nein, aber das hat mir
sehr... Hast du selber dann da mitgespielt?
Ja.
Okay.
Also es hat natürlich, ich war damals ganz gut und das hat natürlich viel dazu beigetragen, wenn du viermal in der Woche zum Training gehst, da verschlechterst du dich auch nicht unbedingt.
Und hoffentlich.
Ja, und da die einzige Hürde, die ich da mal hatte, war so mit diesem Anhaltinischen. Also ich hatte einen Trainer, der eben reinstes, tiefstes Anhaltinisch spricht und das ist eine Mischung aus Sächsisch, Berlinerisch und Kauderwelsch. Und ich hatte aber glücklicherweise in der Mannschaft eine, die hatte vorher in Berlin studiert und die konnte ein bisschen Hochdeutsch. Mhm. Die hat mir dann übersetzt, was er gesagt hat.
Ach.
Ja, no Katrin, da jäste mit dem Schläger vorne nein düsen, nein dünn.
Okay, gut, hätte ich jetzt verstanden, aber trotzdem. Das
war ja schon die eingedeutschte
Version. Ja, ja.
Okay, ja, aber gut. Das war mein Studium und ja, und dann kam der Mauerfall und dann wurde alles anders.
Genau, und Hockey, wo wir dabei sind, spielst du heute auch noch?
Ja, jetzt weniger, aber ich habe es bis vor kurzem wirklich regelmäßig gespielt, auch mit unserer Seniorentruppe, mit den Schwestern Polyester. viele Turniere auch gespielt und aber auch Liga nach wie vor noch gespielt. Und das ist das Schöne, die Gemeinschaft ist sehr besonders beim Hockey. Also ich glaube, bei jedem Mannschaftssport hat man da einen großen Zusammenhalt, ist auch für eine große Familie. Und das habe ich, egal wo ich gearbeitet habe, auch immer gespielt.
Hockey, das merkt man vor allem bei Olympia, sonst ist Hockey ja nicht so im Blickpunkt, aber da merkt man, was da für ein Zusammenhalt ist. Und wenn die dann mal feiern, oft haben sie auch was zu feiern, dann geht es auch richtig rund. Also da habe ich auch immer das Gefühl, dass...
Also meine Lieblingsbilder sind nach wie vor, als Moritz Fürste und Co. Aus London mit dem Schiff zurückkamen.
Und da war ich tatsächlich eingeladen, wo die eingelaufen sind und wo die dann rausgekommen sind. Da war ich tatsächlich bei. Da lief noch Thomas Bach rum, damals IOC Deutschland.
Nee, war schon.
War schon?
Ja, ich glaube schon mal IOC-Präsident.
Okay. Gut, der lief da rum und ein paar andere noch. War hochinteressant. Hatte ich jetzt auch nichts von, aber war toll. Also war einfach spannend, das mal mitzuerleben. Ne? Und die haben aber gesagt, sind so froh, dass sie vom Schiff runter sind, weil sie können diese Traumschiff-Melodie nicht mehr hören. War richtig genial, weil das lief auch da, wo das einlief. Es lief ein nach dem anderen. Ne? Oh. Aber war sehr, sehr beeindruckend.
Ja, sind Olympiasieger geworden, die Jungs.
Ganz toll. Mauerfall. Genau. Und da hast du dann einen Schritt, großen Schritt für einen jungen Menschen gemacht, in einem damals völlig neuen Kulturkreis. Du hast ja nur eine große Klappe, ne? Aber trotzdem, wie schwer war diese Umstellung, wo du dann eine Ausbildung gemacht hast? Kannst du mal sagen, wo?
Ja, also ich bin wirklich zur Hotellerie wie die Jungfrau zum Kind gekommen, aber auf der anderen Seite bin ich heute so dankbar dafür, weil ich wirklich mit Leib und Seele ist das meine Branche und ist das mein Metier. Und ich bin sehr gerne Gastgeber für die Menschen, die hier zu uns ins Hotel kommen oder auch überhaupt in unsere Stadt kommen. In Schwerin habe ich in ein Hotel reingeschnuppert und habe dann das erste Mal die AHGZ gelesen. Mhm. Und in der AHGZ waren lauter Anzeigen für Ausbildungsplätze, war damals ja so sehr viele Anzeigen. Also die AHGZ war ja sehr dick früher.
Sie war so dick, wie sie heute insgesamt ist.
Ja, genau. Und da waren, und so, ja. Genau, und so dick waren eben damals die Stellenanzeigen. Und ich dachte so, nachdem ich mich habe exmatrikulieren lassen, weil ich wusste, Chemie ist wohl nicht die Welt, oder jedenfalls wusste man, dass das nicht so ganz so safe ist. Und ich wollte einen krisensicheren Job, also habe ich Bewerbung für bei der Bank und in der Hotellerie losgeschickt. Mhm. Per Fax, handgeschrieben. Und aber ich hatte tatsächlich nach 2 Wochen lauter Absagen von der Bank und 3 Verträge von einem Hotel.
Also direkt in der
Post? Ja, also direkt in der Post. Mhm. Also die haben damals diesen ganzen angucken und nochmal sprechen.
Das
und
so. War ja 1990. 90 schon direkt.
Genau.
Gleich direkt rüber.
Also naja, und ich habe am 1.10.1990 meine Ausbildung in Titisee-Neustadt im Kurhotel Brugger am See begonnen. Und am 3.10. hatten wir Wiedervereinigung. Also ich habe sozusagen kurz vor der Wiedervereinigung rüber gemacht.
Und wie war das so für dich im Westen, in diesem Fall Südwesten? Was hat dich da gecatcht und was hat dir nicht so gefallen?
Also ich bin ein Mensch, ich kann gut zuhören und gut beobachten. Ich quatsch nicht immer nur, also ich lasse auch manchmal einfach. Und ich habe das sehr auf mich wirken lassen.
Das eint uns beide, wir haben beide eine große Klappe, können aber auch gut zuhören und zugucken.
Ich habe mir das auf mich wirken lassen und habe da mir auch ganz lange gar keine Meinung oder darüber gebildet, sondern habe das auf mich wirken lassen. Und was für mich natürlich sehr schwierig war, war das sehr Katholische. Mhm. Weil man wirklich teilweise ein anderes Wertebild hatte, was ich nicht kannte, weil ich bin Atheistin, ich habe keinen religiösen Glauben, ich gehe gerne in die Kirche, aber habe da keine christliche Bildung genossen, sagen wir es mal so. Und ich fand es aber sehr spannend und habe mich da sehr schnell, wie mein Vater sagen würde, assimiliert. Und habe mir sehr schnell, es war eine gute Zeit, zu diesem Zeitpunkt wegzugehen, weil natürlich die ganzen Nachwendezeiten, jeder hat das irgendwann mal schon mal gehört oder gelesen, die waren in den neuen Bundesländern nicht witzig. Mm-mm. Da war viel Goldgräberstimmung, wurden viele Menschen um ihre paar Kröten gebracht. Ja. Also das war so das Negative, aber es natürlich war auch eine Veränderung. So, und ich weiß noch, ich bin irgendwann nach Hause gefahren und habe eine lange Schlange gesehen und habe gesagt, Mama, was ist da? Ich glaube, die haben jetzt einen Geldautomaten. Und dann habe ich gesagt, aha, und ich meine, die 2 Geldautomaten in Titisee, da habe ich noch nie an der Schlange gestanden. Mhm. Aber ich habe mich da wohl gefühlt, auch wenn ich mich sehr lange fremd gefühlt habe, aber ich habe mich wohl gefühlt. Und das Gute war, meine Familie und Freunde sind mich alle in 950 Kilometer Entfernung besuchen gekommen, weil die fanden dieses Dreiländereck spannend mit der Schweiz und dem Elsass, fanden Freiburg alle schön und ich wurde da viel besucht. Später musste ich mich ein bisschen durchboxen, dass mein Ostabitur, dass ich nicht entblöd bin, sondern dass ich doch tatsächlich eine ganz gute Allgemeinbildung genossen habe. Ich war die Einzige in der Klasse, die alle 16 Bundesländer inklusive Hauptstädte kannte. Da musste ich so ein bisschen Ellenbogenmentalität ausfahren, die ich aber da erst kennengelernt habe. Das kannte ich halt nicht. Das Gute ist, ich habe auch dort Hockey gespielt. Und das hat mir die Integration in diesen Kulturkreis erleichtert.
Okay, und dann warst du nachher auch nicht mehr alleine?
Nee. Ich hatte halt viele Menschen und für den einen bist du der Azubi, für den anderen bist du die Nachbarin und für den nächsten bist du die Mannschaftskameradin. Und somit warst du nicht ganz ghettoisiert, weil wir haben im Personalhaus gewohnt. Ich habe mir ein Zimmer mit einer anderen Azubine geteilt. Wir haben klassisch Zimmerstunde gehabt. Das heißt, wir haben morgen um 7 angefangen zu arbeiten. Und wenn wir Glück hatten, waren wir um 23 Uhr draußen mit zwischendurch 4 Stunden Pause. Das waren schon andere Zeiten, aber ich habe viel gelernt.
Gut, und dann ging es nach Düsseldorf, ne, als Verkaufsrepräsentantin im Madison Hotel Düsseldorf. Und das war 2 Jahre?
Mhm.
Okay. Und dann ging es nach Berlin. Wieder was ganz, also da muss man ja mal gucken, Schwerin, Freiburg und dann steigert sich das langsam, Düsseldorf, also, Berlin.
Genau, ich habe meinen Vater ja eben schon zitiert, also er hat immer gesagt, okay, das Gute ist, mit jedem Umzug kommt sie näher oder kommt sie wieder ein bisschen näher an zu Hause. Das habe ich nie so bewusst gemacht, aber es hat sich dann immer ergeben und ich wollte gerne, ich hatte ja Ferienhotellerie in der Ausbildung und ich hatte in der Ausbildung auch noch einen Wechsel und dort hatte ich in dem anderen Hotel eben so eine Mischung aus Ferienhotellerie und Businesshotellerie und fand das eigentlich ganz spannend und fand das irgendwie auch angenehmer, weiß ich nicht. Fand ich eine schöne Mischung. Und Düsseldorf hat mich einfach gereizt und wollte ich hin und hatte dann da eine Anstellung und habe das, dieses ganz andere Düsseldorf, also dieses ganz andere Leben in Düsseldorf am Anfang halt auch super spannend gefunden.
Hast du da an der Kö, hast du dann italienische Schuhe gekauft, viele?
Ich habe tatsächlich bei Prange an der Kühe auch Schuhe gekauft. Aber es war eben, ich weiß nicht, es war eine gute Zeit. Ich habe den Düsseldorfer Karneval mitgemacht und ich habe auch im Schwarzwald die Fasnet mitgemacht und habe dann da den Karneval mitgemacht und habe wieder begriffen, okay, ich bin kein Karnevalsmensch. Und Berlin war dann, ergab sich und das war dann richtig cool, weil Berlin lag mir natürlich von der örtlichen Nähe nach Hause. Ich bin mit dem Auto keine 2 Stunden gefahren. Es lag mir, weil es größer war und ich fand, man möge es mir verzeihen, da im Vergleich eben Düsseldorf doch sehr provinziell und fand dieses bunte und schmutzige und raue in Berlin halt sehr cool. Und dieses auch, egal was du anhast, wer du bist halt immer erst Mensch. Und habe dort in einem 5-Sterne-Hotel gearbeitet.
Im Hotel Palace
im Europa Center, genau. Wahrscheinlich schließen sich immer wieder so Lebenskreise, weil das war damals ein Privathotel, ein 5-Sterne-Privathotel mit einem Sterne-Restaurant und mit einem Grand Seigneur als Hoteldirektor, der einfach mir so viel beigebracht hat und auch Großzügigkeit, also das kannte ich ja nicht. Also ich habe noch nie in meinem Leben eine Geldklammer mit Geldscheinen in meiner Hosentasche oder Rocktasche gehabt.
Nicht.
Und er hatte das immer. Und immer, wenn irgendwas war, dann griff er in die Tasche und legte da ein paar Scheine hin und sagte, geh mal rüber ins KDW, heute Abend die Veranstaltung ist wichtig, kauf dir mal ein Kostüm. Wahrscheinlich würde man das heute als übergriffig nehmen. Damals war das einfach total charmant. Oder ein anderes gutes Beispiel, wir hatten ein Riesengeschäft, wirklich ein Riesengeschäft mit einem großen Pharmaunternehmen, habe ich dingfest gemacht mit Catering in der russischen Botschaft, damals ging das alles noch, und wirklich ein Riesenumsatzvolumen. Und dann sagte ich, hier, Vertrag wird fest und können wir. Und dann sagte er, was wollen Sie jetzt machen? Naja, ich mache den Vertrag jetzt fertig und fax den dann rüber. E-Mail gab es noch nicht. Und dann sagte er, Ihr Ernst? Dann guckte ich den wirklich groß an und sagte, naja, es ist über 250.000. da kann man auch schon mal ein Flugzeug steigen und das vorbeibringen. Und dann habe ich den wirklich angeguckt und hat er eine Schnellwahlnummer, das war dann immer das Reisebüro, sagt er, wann morgen Flug nach Berlin, nach München, ja, dann alles klar, buchen Sie mal hier, ich gebe das eigentlich gleich durch. Und das war er, also, und hat gesagt, also, das ist Wertschätzung gegenüber dem Kunden, wenn er uns so viel vertraut, so viel Geld anvertraut, dann sollten wir doch auch dementsprechend mit ihm umgehen.
Magst du nicht sagen, wer das war?
Karl Stiele hieß er.
Okay.
Karl Stiele hat sehr lange das Haus geleitet und geprägt. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Tag nach München geflogen. Und damals ging das ja noch, hatte noch eine Flasche Champagner. Da gab es auch noch kein Compliance. Wenn man das heute so
alles denkt.
Das,
oder wirst du festgenommen
mit, werden. Mit Flaschen und dann durftest du das noch und du durftest auch noch eine Flasche verschenken. Ja. Nein, und dann bin ich dahin und die Kundin war sehr angetan und hat gesagt, wow. Und dann habe ich gesagt, und das wurde eine sehr lange, sehr gute Kundenbeziehung. Und ich habe mit der Kunde noch viele Jahre auch an anderer Stelle zusammengearbeitet.
Wie machst du denn sowas heute, wo das ja so begrenzt ist, dass du gute Kundenbindung pflegst?
Ich versuche, also das Persönliche ist, glaube ich, die persönliche Zeit ist das A und O, mhm, und die persönliche Ansprache. Und ich bin da wahrscheinlich dann oldschool und das sage ich auch immer zu meinen jungen Mitarbeitern. Bitte nehmt doch das Telefon in die Hand.
Ja.
Sprecht doch bitte.
Ja.
Schreibt nicht die siebte E-Mail und bitte sprecht. Ja. Und wir kommen viel schneller zum Ergebnis. Mhm. Und so halte ich es halt auch mit Kundenbeziehungen, wo ich sage, das Telefonat, die 10 Minuten einfach sich auszutauschen, auch ein Feedback sich einzuholen, bitte gerne immer persönlich.
Das wird dann auch eher gegeben, das Feedback, ne? Als wenn das in die Mail klatscht, dass, weil du das nochmal nachfragst, weil du hörst, ach, da ist vielleicht noch was.
Ja, du kannst Zwischentöne, finde ich, kann man viel besser so hören, und man kann in der Resonanz des Gegenübers viel besser erkennen, ob er wirklich glücklich war, und auch was die Freude und die Begeisterung des Gegenübers, finde ich, kann man so viel besser spüren und auch weitergeben dann an die Mitarbeiter.
Richtig. Jetzt muss man dann trotzdem noch kurz den Schuhtick aufklären, sonst bleibt das so im luftleeren Raum. Also du holst ja eigentlich keine Schuhe in Düsseldorf oder sonst wo, sondern?
In Italien. Ich bin sehr gerne in Italien. Ich reise jedes Jahr nach Italien. Und ein Punkt auf der Liste ist halt immer Schuhe kaufen.
Wie viele Schuhe hast du denn?
Na, so rum um 100 Paar.
Okay.
Aber ich lege sehr viel Wert auf Schuhe. Also das sind jetzt keine, sie müssen auch mittlerweile alle alltagstauglich sein. Und sie müssen nicht besonders teuer und besonders hochhackig sein, sondern gute Verarbeitung, gute Materialien. Und ich finde halt, sie kommen mir halt immer entgegen.
Also ja, du kannst da gar nichts für.
Nein. Und jetzt muss man natürlich noch zusätzlich dazu sagen, mein vorhin schon kurz einmal dir gegenüber erwähnte Ehemann, der HSV-Fan, arbeitet in der Schuhbranche und ist für alle Frauen ein Traum, weil er geht gerne in Schuhläden, weil er immer das Nützliche mit dem Erfreulichen verbindet.
Ja.
Und er ist dann auch gerne derjenige, hast du die Schuhe gesehen?
Nein.
Hast du die Schuhe Schön. Gesehen? Und dann sage ich manchmal, ich brauche keine. Und dann sagt er, es geht doch nicht um Brauchen. Nein, nee, aber und manchmal kaufe ich sie und manchmal kaufe ich sie auch nicht.
Okay, gut. Und warum ist Hamburg viel schöner als Berlin, wie wir so gerne singen?
Also ich habe es davon gesagt, Berlin war hatte ich eine richtig gute Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, eine sehr wahnsinnig intensive Zeit, weil ich war in den Jahren 95 bis 98 in Berlin, da war ein Riesenumbruch in der Stadt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war 24/7 unterwegs innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit. Und es war so viel Neues. Und dann kam ich nach Hamburg und da fühlte ich mich sofort angekommen. Es liegt sicherlich am Wasser. Mhm. Es liegt an der Unaufgeregtheit der Menschen. Und also Unaufgeregtheit, wenn man gerne in Berlin ist und sich da ein bisschen bewegt, dann merkt man auch, dass der Berliner an sich ja gerne auch etwas lauter und auch sich gerne gerne aufregt über jeden Cheat.
Selbstbewusst.
Ja, vor allen Dingen im weißen Socken tragen, genau. nein, aber der Berliner ist einfach ein Type und einfach ein anderer Schlag Mensch, aber sehr liebenswert. Aber wenn du nach Hamburg kommst, dann ist das entspannter und du führst ganz andere Gespräche. Und hier war ich gefühlt innerhalb kürzester Zeit zu Hause.
Und hast da gestartet in einer weiteren Hotellegende, also Hotel Palace, das ja oft würde ich auch als Hotellegende bezeichnen, dem Atlantik in Hamburg. Also muss schon sagen, wo du so warst, toll. Aber ich war es auch ein bisschen steifer, ne? Oder steifer, wie der Helmut Schmidt immer gesagt hat.
Ja, da musste ich mich natürlich nach Berlin sehr dran gewöhnen, war ein bisschen Kulturschock. Aber war ein smarter und charmanter Kulturschock. Ich hatte damals eine sehr nette PR-Dame, die wirklich sehr hamburgerisch war und auch immer sehr auf Etikette gelegt hat. Und die kannte auch sämtliches Protokoll, wenn wer wie von wo kam. Also da links neben, davor, rechts, geradeaus. Also die hat auch immer die jeweiligen Hoteldirektoren immer sehr gebrieft. Und ich habe das dann halt so auch direkt mitbekommen. Und ich hatte einen Abend, ich hatte ein sehr schönes blaues Kostüm an mit goldenen Knöpfen und ich fand mich totschick. Und sie sagte nur, sie ziehen sich aber noch um. Dann guckte ich sie an, habe ich nicht vor, warum? Naja, sie ist eine Abendveranstaltung. Ich habe sie null verstanden, aber sie klärte mich auf, sagt sie, Abendveranstaltung bedeutet schwarz-lang. Okay, na soll ich, dann gehe ich jetzt wohl mal einkaufen.
So. Aber dann hast du den Herrn Stiele ja nicht mehr gehabt, ne? Der ja aus der Geldklammer was gegeben hat.
Da hatte ich Herrn Stiele nicht mehr, musste ich das selber bezahlen, genau. Aber ich habe dann nachher einen sehr engen und freundschaftlichen Kontakt zu Susanne Sembrot, die leider schon gestorben ist, gehabt und bin ihr im Nachhinein dankbar, weil sie hat mir auf ihre eigene schroffe Art Stil und Etikette für Hamburg beigebracht.
Schön. Teile des James Bond-Films Der Morgen stirbt nie wurden im Atlantik gedreht. Da warst du da schon?
Ich fing im Atlantik an mit der Premiere. Mhm. Also war schon
abgedreht.
Cool. Ja, war schon abgedreht. Aber das Spannende war, dass im Palace kannte ich ja die große Filmwelt, weil gegenüber der Zoopalast war zu dem Zeitpunkt noch das Premierenkino für die Berlinale. Und ich kannte es, dass ich mit allen großen Filmverlegern jedes Jahr spreche und immer mit den Schachere, ob erst die einen oder die anderen, ob erst die Fox oder erst die UIP die große Suite bekommen oder die anderen. Und damit hatte ich da einen relativ unaufgeregten Umgang mit der Hollywood-Welt. Und deswegen war das jetzt cool, dass der dann da war und dass vor allen Dingen das in dem Hotel gedreht war. Mhm. Lustig waren dann immer die Reaktionen von vielen Gästen, die dann sagten, also wo ist denn jetzt diese Garage? Ich muss immer in dieser kleinen Garage parken. Wo ist denn jetzt diese Garage aus dem Film? Ja, da wurde halt geschnitten, ne?
Ja, und ich habe das Zimmer mal besichtigt, wo der Hauptteil hier in Hamburg gedreht wurde. Und das ist ja irrsinnig, wie klein dieses Zimmer ist und wie groß das wirkt in den Kameras, ne? Ja. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, ja, ich find's auch schön, dass Piers Brosnan aus der 405, also damaligen Atlantic Suite, rausklettert und in der Spaldingstraße.
Ja.
Ordentlicher Jump.
Ja, stimmt. Das wissen wir nur wir. Ja. Das ist bestimmt bei den anderen Filmen genauso. Da sagen ja auch die Einheimischen, oh Gott, und wir sagen, oh, klasse Film. Da hast du recht, wie er dann da runterfliegt, ne?
Ja, genau.
Genau. Und jetzt kommt die erste Direktorenstelle, aber im tiefen Osten, im wunderbaren Gutshaus Stolpe. Lag es am Posten selbst oder wie kam es zum Zwischenstopp nahe Anklam?
Ja, ich hatte immer so eine Idee, Spleen, Wunschtraum, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich werde irgendwann nach Mecklenburg zurückgehen und eines der vielen Gutshäuser modernisieren und leiten, aber nicht als großes Hotel, sondern eher so in einem kleineren Stil. Und wollte einfach schon mal die heimische Luft schnuppern und das mitmachen. Und ich habe aber festgestellt, dann war ich ja von der tollen Business-Hotellerie und der großen weiten Welt, die ich hier in Hamburg erlebte, die eben im Atlantik zu Hause war, auf einmal wieder in der Ferienhotellerie und in Vorpommern. Ja. Und das war so für mich der Kulturschock, wo ich gesagt habe, es war eine super spannende Zeit, aber ich wusste danach, dass mein vermeintlicher Lebenstraum nicht mehr mein Lebenstraum ist. Mhm. Und ich finde es so wichtig, dass man nicht nur sich Träume erfüllt, sondern dass man manchmal auch für sich selber lernt, dass ein Traum nicht immer zu einem passt.
Mhm. Die Lieblingsbürokratie.
Sie freut sich, ja. Also, Lieblingsbürokratie, da du alle meine Podcasts gehört hast, weißt du, was jetzt kommt und hast dich entsprechend vorbereitet, hast du ungefähr 440 DIN A4 Seiten vollgeschrieben. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, also ich werde das mal hier so, meine Lieblingsbürokratien
gibt es. Ja, sehr schön.
Also es fängt an mit den unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen von Dokumenten, wie lange ich, und immer wieder schön, wenn mich jemand fragt, ob ich die Meldescheine von einem Jahr dann auch schon weggeworfen habe. Dann Denkmalschutz versus Energieoptimierung. Mhm. Wo fängt Betriebswirtschaft an und wo hört Betriebswirtschaft auf und wo fängt Denkmalschutz an? Die komplett losen Enden von Ämtern und Institutionen, die gerne dreifach dasselbe abfragen, nämlich die Wasserprobe für den Brunnen. Und dann denkst du, ja, ich habe sie doch gerade geschickt, ja, aber sie haben es ans das Institut, wir sind jetzt die und die brauchen es auch noch. Ja. Und eine der völlig schizophrensten Dinge für mich nach wie vor sind in Zeiten von Fachkräftemangel, dass Fachkräfte aus Drittländern, die wir hier schon im Land haben, die sich bewährt haben, ich glaube, wir haben 43% aller Mitarbeitenden im Gastgewerbe haben einen Migrationshintergrund und viele davon wiederum auch arbeiten mit einer Arbeitserlaubnis, dass wenn sie von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B wollen, dass es bis zu 4 bis 6 Monate dauert, dass sie sich umgeschrieben haben, damit sie überhaupt bei diesem anderen, dass sie eine Arbeitserlaubnis für den neuen Arbeitgeber bekommen. Und jetzt kommt mein allerliebstes bürokratisches Thema, das ist die Anerkennung von Abschlüssen. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Und wir haben einen sehr tollen Anti-Bürokratie-Workshop hier auch in der Wirtschaftsbehörde geführt.
Heißt das so?
Ja, also wir haben ihn, glaube ich, nachher so tituliert, weil es ist spannend, dass die Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Ländern so unterschiedlich gehandhabt werden und was vielleicht für jemand in der Medizin wichtig ist, ist so völlig unwichtig in der Hotellerie oder nochmal ganz viel unwichtiger in der Luftfahrtsbranche. Wenn immer es heißt, er muss mindestens B1-Niveau haben, dann sagt der Mensch aus der Luftfahrt, mir ist das völlig egal, wie gut der Deutsch spricht, Hauptsache er spricht Englisch. Mhm. Der nächste sagt, mir ist es völlig egal, wie gut der Deutsch spricht, Hauptsache er hat einen Führerschein. Mhm. Und wir sagen, Hauptsache er kann nachweislich kochen und jetzt kommt das Beste, er hat häufig ja auch gerne mal an der IHK Leipzig seine Ausbildung gemacht, ist eigentlich asiatischem Ursprungs, aber in Hamburg wird er nochmal gefragt, ob das auch ein anerkannter Abschluss ist. Dann sage ich ja, IHK Leipzig ist in Deutschland, zählt das? Und dann ist das manchmal wirklich so ein bisschen ja wie im schlechten Film, also manchmal wie bei den Schildbürgern. Und das ist die Kurzfassung, ich könnte die Liste verlängern, ich sage ja 64 aber Seiten. Das sind nur so ein Teil der Themen, die wirklich
reicht auch schon.
Die wir uns wo wir viel Zeit jeden Tag mit verbringen.
Ist denn dein Abschluss damals aus der DDR, das ist dann aber dann irgendwann, ist das noch
naja, also
anerkannt worden oder nicht?
Also mein Abitur, also das hat man viel, viel später irgendwann ja erst erkannt, dass das Abitur, was wir gemacht haben, also immer wenn meine Freunde von Leistungskurs gesprochen haben, dann sage ich, bei mir war jedes Fach Leistungskurs, weil ich habe in jedem Fach ein Abitur gemacht. Es war nicht so, dass ich immer zwei abwählen und anwählen. Ich habe das halt überall gemacht. Aber ich hatte eben so das Thema, ich konnte meine Ausbildung nicht verkürzen, obwohl ich ein 1,0 Abitur hatte. Mhm. Mit der Aussage, das ist ja nur ein Ostabitur.
Na so. Gut, also worauf ich auch hinaus wollte, da ist natürlich auch durch solche Geschichten viel Frust entstanden, der sich heute leider irgendwie an das Bann bricht. Also trotzdem darf man das dabei, glaube ich, nicht vergessen, wie lange das schon alles so geht. Ne? Und dann auch, dass sie dann, dass Goldgräberstimmung war und dass der Westen da übergefallen ist, ne? Über das Ganze. Das darf man bei der ganzen heutigen Situation, so schlecht sie ist und sich auch äußert, nicht vergessen, wie lange sich das aufgebaut hat.
Ja, aber ich darf auch, und das, weil du das gerade so erwähnst, möchte ich es einmal sagen, ich habe mich nie als Opfer gefühlt. Ja. Also ich bin kein Opfer. Ich bin nicht, wie sagte mein früherer Chef von mir, ich eigne mich nicht zum Opfer. Und deswegen bin ich halt immer mit Optimisten. Okay, dann habe ich das, dann lerne ich halt noch ein Jahr länger, ja, oder ein halbes Jahr länger. Aber dann nehme ich halt noch andere Dinge einfach mit. Mhm. So, und so habe ich das halt auch immer gehalten, dass ich das nie das Negative davon gesehen habe, sondern immer so, was ist drin für mich, was kann ich daraus ziehen, und habe es halt manchmal dann beschmunzelt.
Interessant wird es jetzt ab der nächsten Position. Erstens bleibst du jetzt immer in Hamburg und zweitens folgen jetzt 4 Pre-Openings. Das erste lag fast neben dem Atlantic Hotel. Das war das Le Méridien.
Ja, das war sehr lustig, weil ich hatte denselben Arbeitsweg. Ich musste nur, ich habe wirklich den exakt selben Arbeitsweg gehabt. Ich musste nur links rum in die Garage fahren und nicht rechts rum. Und am Anfang bin ich aber auch noch einmal rechts rum zu Herrn Retzlaff, das war der damalige Garagenwart vom Atlantik, gefahren, weil ich hatte so ein Agreement, dass ich da noch ab und zu mal stehen darf. Ja. Und dann bekam ich endlich meinen Garagenplatz dann in der damaligen Volksfürsorge, die da noch stand. Und dann musste ich immer nur so, ach, links rum. Das war wirklich witzig, und einfach, dass man dieselbe Arbeitsadresse hatte an der Alster, nur mit einer anderen Hausnummer. Mhm. Und auch ein komplett anderes Hotel, also schon damals als Fünf-Sterne-Hotel eröffnet, aber ein ganz modern, mit sehr viel zeitgenössischer Kunst und mit all den Themen nicht, die man halt in einem Grand Hotel hat, was damals, und glücklicherweise wird es ja jetzt nach und nach wirklich toll renoviert, was damals einen extremen Renovierungs- und Brandschutzstau hatte. Und das ist, glaube ich, das Schlimme, dass eben viele Investoren oder viele Eigentümer gar nicht so schnell dahinterher kamen, um diese ganzen behördlichen Auflagen da umzusetzen. Und im Le Méridien war meine erste Voreröffnungsbüro, zu viert am Anfang und dann, weiß nicht, 120. Das war spannend, und das hat mir sehr lange sehr viel Spaß gemacht.
Warst du 4 Jahre Director of Sales and Marketing?
Genau, und habe auch viel mit dem auch von euch neulich benannten George Keckfield zu tun gehabt. Der mir sagte, Frau Wendt-Überscher, das ist super, Sie machen jetzt ja hier, wir machen jetzt ganz Deutschland. Und ich habe aber immer gesagt, ich möchte irgendwann zurück in die Operations. Mhm. Ich möchte das, was ich jeden Tag verkaufe, auch sehen, dass es umgesetzt wird. Weil das merkte ich, dass gab irgendwann Diskrepanzen zwischen dem, was man nach draußen verkauft und was manchmal auch im Hotel umgesetzt werden kann, und da eine bessere Verbindung zu finden. Ja, und nach 4 Jahren Director Sales and Marketing kam die Frage von den Schweizern, ob ich nicht zusammen mit heute Annette Bethia, damals Annette Hammer, als Zweier-Kombo, Frauen-Kombo das Haus eröffnen möchte. Und war natürlich auch als Verkaufs- und Marketingdirektorin angefragt, und habe gesagt, nee, das ist nicht das, was ich möchte, aber ich könnte mich vorstellen, dass ich den ganzen Commercial Part nehme und den Rooms Part nehme und was auch immer. Und Annette und ich haben eben mit der Bestellung eines Bleistiftes angefangen als Mitarbeiter Nummer 1 und 2. Und das war eine Hammerzeit, vor allen Dingen, weil Hoteleröffnung stellt man sich immer, ja, man baut was Neues, man schafft was Tolles. Und man denkt nicht, dass man seine Hoteleröffnung mit Polizeischutz und einem Wasserwerfer vor der Tür macht.
Wir sind jetzt, interessant, nicht gesagt, im Mövenpick-Hotel, Sternschanze. Und genau das war ja heftig umstritten, das zweite Pre-Opening. Erzähl mal ein bisschen weiter. Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, warum, wo man in ein Hotel geht, wo es nicht nur bei Pöbeleien blieb.
Ja, das ist das Schöne in Hamburg. Hamburg ist ja so groß, und wenn du, ich habe erst auf der Uhlenhorst gewohnt, dann bin ich nach St. Georg gezogen in meine Le Méridien-Zeit, und da wohne ich heute immer noch. So, und wenn du dann in St. Georg wohnst, also mitten im Herzen der Stadt, rund um Hauptbahnhof, da denkst du, man ist eigentlich alles gewohnt, und dann ist man nur 2 Kilometer weiter in der Schanze und denkt so, hier ist irgendwie was anders. Mhm. Und das war mir ehrlich gesagt, als ich diese Stelle annahm, damals überhaupt nicht so bewusst, was da für Kräfte walten und was da für Hass ist und was da für Widerstände sind. Und es war aber spannend, eben ein Jahr lang auch Krisen-PR zu machen. Also man hat kein klassisches Hotel-Opening-PR gemacht, sondern Krisen-PR. Hat mit vielen Stakeholdern gesprochen und hat nach und nach doch das Viertel und viele Gegner im für sich gewinnen können. Nicht alle, klar, kriegt man nie. Aber einer der großen Game-Changer war der Tag des offenen Denkmals 2007, mhm, im Eröffnungsjahr. Und deswegen ist dieser Tag des offenen Denkmals für mich heute nach wie vor ein so wichtiges Datum, weil wir haben gesagt, bis 50 Personen und Hausführung und so, und auf einmal stehen 200 Menschen vor dir. Und du hast 200 Menschen, du hast keine Ahnung, ob der Nächste jetzt direkt einen Farbbeutel wirft, mhm, oder dir eine Stinkbombe ins Hotel legt, du weißt es nicht. Mhm. Und dann versuchst du, das zu moderieren. Und versuchst, die in Gruppen einzuteilen, weil wer das Haus kennt, da gibt's halt keine großen Flächen, wo man mit 200 Menschen gleichzeitig sein kann. Und dieser ganze Eingangsweg war verstopft mit Menschen. Und danach haben mir sehr viele Leute geschrieben, dass sie gesagt haben, okay, sie haben unsere Meinung geändert.
Mhm, okay.
Weil wir haben verstanden, sie haben nicht zerstört, sondern sie haben erhalten.
Den alten Wasserturm.
Genau. Mhm. Der eigentlich am Verfallen war. Ja. Der Schanzenpark war viele Jahre gesperrt, mhm, weil er gefährlich war, weil die Dachschindel alle durch die Gegend, weil ein bisschen Wind flogen. Mhm. Und in Hamburg gibt's nun manchmal Wind. So, also war eigentlich der Park und der Turm schon verloren. Und der damalige Europachef Stefan Fluri hat Jahre später zu mir gesagt, Katrin, waren wir nicht wahnsinnig, das zu machen? Ich so, ja, aber wir waren damals irgendwie auch total enthusiastisch, und das hat's dann am Ende des Tages auch gedreht.
Ja, und ein wirklich schönes Hotel durfte ich auch mal besichtigen. Direkt gegenüber von der Messe Hamburg, auch mal sehr attraktiv. Also wenn ein Internorga ist und ich watsche da rum, dann gucke ich natürlich auch mal rüber. Und ja, toll, was daraus geworden ist, aber wie das zustande gekommen ist, ich kann mich noch dunkel erinnern, das war schon heftig. Da habe ich dann gerade mit Hotelier.de 2.7 angefangen. So, ja. Davor hatte ich keine Ahnung, da habe ich das dann auch natürlich ein bisschen mitbekommen, was da rund lief. Und mit dem Pre-Opening Nummer 3 wechselst du jetzt aus der klassischen Hotellerie zum Apartment-Anbieter Adina. Mhm. 2010 schon eine leichte Tendenz dahin, heute klarer oder mehr als ein Trend. Was zog dich in die Nähe des Michels?
Jetzt mal wieder rein geografisch, es ist wieder nur 2 oder 1,5 Kilometer.
Also du bewegst im gewissen Radius.
Ja, ne? Also ja. Bitte nie länger als 20 Minuten zur Arbeit. Nein, es war so spannend, weil da war wieder ein ganz anderer Mikrokosmos. Und das eine ist rechts vom Millerntor, das andere ist links vom Millerntor gefühlt. Also ja. Meine Eltern waren sehr froh, dass ich aus der Schanze raus war, weil jedes Mal, wenn 1. Mai-Demo war oder die Nacht zum 1. Mai, dann haben die immer schlaflose Nächte gehabt. Mhm. Und Adina, das hat mich total gereizt, weil Mövenpick war so der Sprung, entweder gehe ich ins Ausland oder ich mach mein erst, also nicht mein ersten, aber meinen nächsten Anlauf als Hoteldirektor, nachdem ich lange Vizedirektorin war. Und dieses Konzept hat mich total gereizt, auch wenn ich es nicht für möglich gehalten habe, dass das so erfolgreich wird, weil ich dachte, ich kenne den Hamburger Hotelmarkt ganz gut und ja, da gibt Longstays, gibt ja nicht so viele und die meisten 1,7 Nächte Aufenthaltsdauer in der Stadt. Aber es war spannend, wie schnell, wie erfolgreich wir mit diesem Hotel waren, und mit Australien zusammenzuarbeiten war auch spannend. Mhm. Und ich hatte zwei Chefinnen dort auch, und die, was ich nie vergessen werde, ist mein Vorstellungsgespräch, weil es war am ITB Donnerstag, also damals war die ITB ja noch ITB Dienstag, von Samstag bis Mittwoch und am Dienstag, also wo man eigentlich schon gar keine Stimme mehr hat und
hat auch keinen Bock mehr
und wenig geschlafen hat, hatte ich dieses Vorstellungsgespräch morgens um 7. Total meine Zeit, jeder, der mich kennt, lacht genauso wie du gerade. Und da dachte ich so, Ist das ihr Ernst? Aber gesagt, ja, dann das wäre super, weil dann haben wir genügend Zeit und sie kommen rechtzeitig auf die Messe. Gut, woran lag es? Die eine kam gerade frisch aus Australien, sah aus wie der frische, also wie der blühende Morgen. Und ich so, Rachel, wie kann das? Ja, ich war schon joggen und habe ja auch ein bisschen Jetlag. Und ja, und wie ist das? Sagt sie, ach super, ich liebe diese langen Strecken. Und meine drei Kinder sind ja auch in Australien geblieben und ich hatte richtig Zeit für mich. Und ich fand diese sprühende Positivität, ja, fand ich so unendlich überzeugend, dass ich unbedingt für diese, und die andere Dame, Carol, war ähnlich und ich wollte unbedingt mit denen arbeiten. Und das war spannend. Und dann eben Vorstellungsgespräche zu führen und die Mitarbeiter von diesem Konzept zu überzeugen, von diesem Shared Jobs, also du bist morgens im Frühstück und dann bist du an der Empfang und zwischendurch bist du Porter und es kann auch sein, dass du noch ein bisschen Buchhaltung machst. Mhm. Das war halt in unserer klassischen Ausbildung so gar nicht, nee. dieses Vernetzdenken wurde nie ausgebildet, sondern du hattest immer nur dieses sehr starre Korsett und, mhm, und deswegen, und wenn du die richtigen Menschen findest, die genau darauf Bock haben, einfach nicht jeden 8 Stunden lang die ganze Zeit dasselbe zu machen, ist perfekt. Und dann siehst du, was für Menschen auf einmal du als Gast hast und wie lange. Und und das war eine sehr besondere Zeit und ich habe das sehr genossen, bin aber ehrlich irgendwann weggegangen von Adina, weil ich bin halt auch so ein bisschen so ein Jäger. Also ich mag auch für den Erfolg kämpfen. Und wir waren sehr schnell sehr erfolgreich, wie ich schon sagte. Und ich habe gestern gerade mit Michael Ogui, der das Haus jetzt leitet oder die beiden Häuser leitet, und da sage ich, und, bist immer noch bei 94%? Sagt er, naja, Katrin, wir sind nur noch bei 92. Und er weiß das auch, wir haben uns mal drüber unterhalten, dass er gesagt, das hätte ich auf Dauer nicht gekonnt. Ich hätte nicht mehr gewusst, was ich meinem Sohn irgendwann erzählen soll abends.
Ja.
Ja, war wieder voll. Ja, ja, ist voll. Hm, voll? Toll, ja, Mama. Ist voll. Ja, schöner Laden, total voll.
Du hast das aber überall relativ lange ausgehalten. Bis auf Stolten, da war es ein Jahr, aber sonst hast du immer so ein bisschen länger das geschafft, ne?
Nee, es ist, ich hatte nie dieses, ich will in 5 Jahren da sein und in 5 Jahren da. Das war nie.
Nur wenn es so gut lief, dann musstest du wechseln.
Ja, das war ja nun auch viel. Das war ja immer der Weg, das Ziel, ja, gefühlt. Und ich war immer so lange da, wo ich der Meinung war, dass ich da was bewirken kann, wo ich mich weiterentwickeln kann und wo es für beide Seiten gut tut. Und deswegen war ich überall immer relativ lange, ja.
Bei H-Hotels auch 5 Jahre.
Fast 6, ja.
Und das war Every Year Manager in Norddeutschland. Hast du das von Hamburg auch ausgemacht? Und
genau.
Was waren deine Aufgabenfelder und was musste pre-opening werden?
Ja, also natürlich, also die Frage war, ich hatte dann ja 3 Pre-Openings hinter mir und dann kam die Frage, sag mal, willst du das Hotel, was wir da bauen in der Amsingstraße, willst du das Pre-Opening? Ich sage, nee, also jetzt catch mich nicht mit noch einem Pre-Opening. Ne? Also jetzt kommt man mit was anderem ums Eck. Ja. Und dann haben sie gesagt, naja, was hältst du von der ganzen Region? Und das fand ich dann ganz spannend, da einheitliche Standards einzuführen, ein Bindeglied zu sein. Und dadurch bin ich regelmäßig im Monat nach Lübeck, nach Stade, nach Usedom.
Nach Stade auch? Mhm. Hast du bei mir gewunken?
Ja, das habe ich immer, dann bin ich immer diese tolle Straße mit den vielen Fotoapparaten lang gefahren. Habe ich glücklicherweise aber nur einmal geschafft, dass ich da geblitzt worden bin. Nein, das war spannend. Und ich hatte das Haus in Bergedorf und ich hatte am Anfang auch mein Büro in Bergedorf. Und das war meine größte Überwindung. Und im Nachhinein sage ich, wie bescheuert, weil das war auf einmal eben nicht mal so ein kurzer Arbeitsweg, weil ich musste da wirklich 20, 25 Minuten hinfahren.
Oh.
Und aber antizyklisch. Jeder, der Hamburg kennt, weiß, man fährt immer in die Stadt rein und nicht morgens in die Stadt raus, aus der Stadt raus. Und das war toll. Und ich habe da auch festgestellt, warum Bergedorf eigentlich wie eine eigene Stadt ist. Und
völlig unterschätzt.
Ja, und sehr besonders und tolle Menschen, sehr loyale Mitarbeiter dort gehabt. Tolles Riesenhaus, das durfte ich umbauen und gleichzeitig noch ein Hotel bauen. Also nach Bremen bin ich auch gefahren, aber nicht so häufig.
Nee, die Autobahn nach Hamburg ja auch schöner, ne?
und das war sehr abwechslungsreich und ich war ja zu meiner Adina-Zeit noch Mutter geworden, aber es passte, ging gut und dann habe ich das Hyperion an der Amsingstraße eben auch in Personalunion als Hoteldirektorin eröffnet. Und das war eine, das war sehr herausfordernd, weil das war das erste Mal, dass der Eigentümer im Nebenhaus war und der auch seine eigene Vorstellung hatte und sich da.
Also heißt er Eigentümer.
Er heißt der Eigentümer, genau. So, aber das.
Aber ging auch gut.
Ging gut, und aber irgendwann stellte ich fest, und das ist, ich glaube, das, da haben wir gerade sowieso in der Hotellerie eine Riesenkonsolidierung. Wo geht die Hotellerie hin? Wir haben viele Zusammenschlüsse. Wir arbeiten viel mit dem Thema Digitalisierung. Wo ist der Mensch noch wichtig? Wo kann er weg, so ungefähr? Also, das ist nicht mein O-Ton, aber hörte ich auch. Und wenn ich hatte das Gefühl, ich war nur noch ein Verwalter von Passwörtern, damit ich jede Applikation den ganzen Tag irgendwie bespiele. Und ich bin eigentlich der Mensch, der gerne mit den Mitarbeitern redet, der gerne bei den Gästen ist. Und dazu kam ich irgendwann gar nicht mehr.
Das bist du nicht.
Nee, das ist das da geht mir dann ganz viel Lebensfreude dann auch verloren. Ja, und ich merkte, dass der Trend bei H-Hotels damals dahin ging mit Check-in-Computern und wirklich klar, sicherlich vorausschauend um der Personalknappheit irgendwann vorzubeugen, aber vielleicht auch nicht immer mit der für mich damals oder nach wie vor heute wichtigen Empathie und Fingerspitzengefühl. Und deswegen kam dann die Frage, ob ich dieses Haus leiten möchte.
Dieses hier.
Dieses wunderschöne. Genau.
Da kommen wir nämlich zum bisherigen Höhepunkt deiner Hotelkarriere. Wolltest du noch was weiteres sagen oder darf ich weitermachen?
Nee, mach du.
Ich habe das so schön aufgeschrieben.
Erzähl.
Also, kommen wir zum bisherigen Höhepunkt deiner Hotelkarriere. Den 150 Jahre alten Reichshof. Wir sitzen hier, ich erwähnte es eingangs, gegenüber dem Hauptbahnhof. Das Faszinierende daran ist, dass dessen Bau fast parallel mit dem des Reichshofs vonstatten ging. Anton Emil und Martha Langer eröffneten das Haus dann 1910. Es war damals nicht nur das größte, sondern auch das erste Hotel Deutschlands, das eine Übernachtungspauschale mit Frühstück anbot. Weitere Highlights, wie gesagt, 1910, fließendes Wasser, Elektrizität, Telefon in jedem Zimmer etc. Heute finden sich hier 278 Zimmer, 2 Restaurants und Bars, 9 Tagesräume sowie ein Spa- und Fitnesscenter. Wie kam es also dazu, dass ich hier heute mit dir, der Reichshofdirektorin, sitzen und podcasten darf?
Es war ein Anruf.
Gut.
Und der Anruf die Anruferin fragte mich, ob ich es mir vorstellen könnte. Mhm. Und weil ich ja nun mehrere Häuser gerade in der Verantwortung habe. Und
das kanntest du natürlich auch, ne? Du hast ja auch
hier gewohnt. Also ich war in diesem Hotel. 2015 wurde der Reichshof im Juli wieder eröffnet und im Oktober habe ich damals das Hyperion 2015 eröffnet. Mhm. Und ich war hier auf dem Café und war schockverliebt in die Lobby, weil ich kannte das Haus natürlich auch vor dem Umbau und war so fasziniert, was man ja aus dem sehr in die Jahre gekommenen Maritim, wofür Maritim gar nichts kann, aber wird immer gerne in eine Schublade geschmissen, was man daraus gemacht hat. Mhm. Und dann gab's diverse Gespräche und irgendwann war es soweit. Oktober 2019 habe ich hier als Hoteldirektorin angefangen.
Was fesselt dich denn an der Geschichte? Ich habe es ja so ein bisschen skizziert, des Reichshofs am meisten.
Also ich habe, glaube ich, vorhin schon mal von Lebenskreisen gesprochen. Und für mich schließt sich hier auch wieder ein weiterer Kreis, weil ein ehemaliger Kollege aus dem Atlantik war am ersten Tag wirklich hier mit Blumen und sagte, er ist ihre und sagte, oh Catherine, jetzt bist du wieder in deiner Hood. Und das hat er mit so viel Wertschätzung und aber auch so viel Weitsicht gesprochen, weil das Atlantik war meine erste Station. Es ist ein Grand Hotel in St. Georg, 1909 eröffnet. Dieses Haus wurde 1910 eröffnet. Es ist ein Grand Hotel, etwas anderer, mit einer etwas anderen Ausrichtung, aber einfach ein so besonderes und wunderschönes Hotel mit so viel Tiefgang. Mhm. Und diese Geschichte hat mich deswegen so fasziniert, weil die Familie Langer dieses Haus sehr viele Jahre sehr geprägt hat.
Ja.
Und es immer auf den neuesten Stand gebracht hat. Also ein Hotel mit Elektrizität und also Bädern in den Zimmern, nicht auf dem Gang. Das war wirklich eine Wahnsinnsneuerung. Mhm. Und dann später auch mit dem Autosiedler in den 50er Jahren eine Garage zu schaffen, wo man die Autos stapelt, weil das hatte man aus Amerika sich mitgenommen. Und da gab es viele weitere, also wirklich hier Kosmopoliten und Entrepreneurs, die hier etwas geschaffen haben, was dann leider in den 80ern durch die Nachfahren nicht mehr so zukunftsträchtig gesehen worden, mhm, sind. Du hast gerade Anton Emil Langer erwähnt. Der hat damals zu seiner Frau gesagt, als sie dieses Baugrundstück gekauft haben.
1906.
Mhm. Hat er gesagt, lass uns hier ein Hotel bauen. Das steht auch noch im Jahr 2000.
Echt?
Mhm. Und also das zu der damaligen Zeit zu sagen, das, ja, ist schon, ja, sehr besonders. Und wenn man überlegt, was zwischen 1906 und 1910 und heute alles passiert ist, dann war das doch sehr weitsichtig, und ich freue mich sehr, dass das Haus heute wieder in diesem Glanz erstrahlt, dass es sehr viele Fans hat und wir mittlerweile jetzt wieder als inhabergeführtes Hotel unsere Gäste begrüßen und begeistern dürfen.
Genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Wie kam es denn dazu? Ihr wart vorher bei Curio Collection bei Hilton und habt dann... Seid in die Eigenvermarktung gegangen, was übrigens auch das Mercure Moor Berlin jetzt macht ab 2026, das sich dann Moor Berlin nennt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Philipp Ibrahim.
Genau. Ja, das ist spannend. Ich glaube, das, ich sagte ja, Konsolidierung, und wir haben viele Hotelketten, die sich zusammenschließen oder, und dieses Hotel, als es wieder eröffnet wurde, war vom damaligen Eigentümer war die Frage, okay, welche Marke hängen wir dran? Und es war, glaube ich, für 2015 ein guter Schachzug, mhm, sowohl für Hilton als auch damals für Event Hotels, die Betreiber und Eigentümer zu dem Zeitpunkt waren, zusammenzugehen, weil man kann es nicht glauben, bis 2015 gab es noch nie ein Hilton Hotel in Hamburg. Mhm. Wenn man überlegt, in München gibt es X Hiltons, in Berlin, aber in Hamburg gab es noch nie vorher ein Hilton. Auch kein Franchise, kein Bei-Hilton gab es nicht. Mhm. Und Curio war damals ein ganz neues Brand von Hilton und man dachte, das würde gut zusammenpassen. Ja.
Nein.
Ja, es ist, ich könnte es in jede Richtung interpretieren. Aber ich glaube, dem Hotel an sich und den Mitarbeitern und den Gästen hat diese Trennung und dass der Reichshof einfach der Reichshof sein darf, gut getan. Mhm. Weil eine amerikanische Franchise-Marke, für den Hilton-Gast ist es ein Hilton und er erwartet einen Hilton. Und er bekommt aber kein Hilton, sondern er bekommt den Reichshof. Mhm. Und das ist, war ein Curio bei Hilton. Das interessiert einen Hilton-Gast gar nicht. Mhm. Und da ist halt ziemliches Konfliktpotenzial da, was wir mal mehr, mal weniger schlichten konnten. Und das Spannendste war, ab dem Monat 1, nachdem wir kein Hilton mehr waren, ist die Gästezufriedenheit um 8% gestiegen.
Aha. Okay, auch spannend.
Total spannend.
Macht aber auch Sinn, so wie du es erzählst.
Ja, weil man hat natürlich eine Erwartungshaltung.
Ja.
Die wird auch natürlich durch die Marken geschürt. Ist auch völlig richtig. Das ist ja einer der Erfolgskonzepte dieser Loyalitätsprogramme. Und Hilton hat nun mal eins der stärksten. Aber wenn die Produkte nicht wirklich matchen, dann bleibt immer irgendwas auf der Strecke.
Logisch. Noch zwei Sachen zur Geschichte. Ihr macht jeden ersten Mittwoch im Monat eine offizielle Hotelführung, kannte ich bis dato auch noch nicht, spannend. Und du bist hier unter die Panzerknacker gegangen. Was hast du denn in dem 100 Jahre alten Tresor gefunden?
Ja, also die Hotel...
War ja sogar im Fernsehen.
Ja,
war im Fernsehen.
Ja, so spannend, dass, was das für eine Resonanz ausgelöst hat, dass wir diesen Tresor aufgemacht haben.
Ja.
Und die Idee ist wirklich auch aus dieser Hausführung entstanden. Ich habe den Tag des offenen Denkmals erwähnt und wir haben jedes Jahr, nehmen wir daran teil, und wir haben jedes Jahr immer sehr, sehr viel Zulauf. Und dann haben wir gesagt, es ist ja doof, das nur einmal im Jahr zu machen, weil wenn da so viel Interesse ist und dann kappelt sich das ja auch immer. Also lass es uns einfach regelmäßig machen.
Ja.
Und wir haben jeden Monat 20 bis 30 Interessierte, denen wir das Haus, vor allen Dingen auch hinter den Kulissen und viel Geschichte zeigen. Und da sind wir mittlerweile in so einem Weiterempfehlungsmodus. Und das ist ganz, ganz, ganz breit. Und aus diesen Hausführungen kommen natürlich auch dann der eine oder andere Familienfeier oder Gast. Das bedient sich gut. Also ist toll. Und dann wurde irgendwann mal gefragt, ja, was ist denn hier mit diesem Tresor? Was ist denn da drin? Und dann haben wir immer gesagt, wissen wir nicht.
Der stand da einfach.
Der stand da. Der stand halt auch zu maritimen Zeiten da, der stand da zu Langers Zeiten da.
Hat sich nicht jemand drum gekümmert?
Der hat sich, also,
nein.
Das war sozusagen das Letzte, wo man, und man wusste nur, der ist sehr schwer.
Ja.
Und er ist nicht bewegbar. Also, wenn man ihn bewegt, weiß man nicht, was das mit der Statik macht, also lieber stehen lassen. Und da beim Umbau 2014, 15 einfach schon sehr, sehr viele Überraschungen man entdeckt hatte, wo man dachte, das ist eine tragende Wand und dann waren es doch nur übereinander gelegte alte Zimmertüren, hat man gesagt, nicht bewegen. So, und dann potenzierte sich das mit jeder Hausführung immer, ja, vielleicht machen wir es auf, vielleicht machen wir es zum 150. Geburtstag auf. Und alle so, ja, und dann müssen sie. Und dann sprachen wir mit einer PR-Agentur und haben gesagt, ja, wir können uns vorstellen. Und dann haben wir wirklich in alle Richtungen gedacht. Ne? Und haben gesagt, oh, und was denn, was da drin ist. Und mit schon mal mit der jüdischen Gemeinde gesprochen und mit dem Rabbiner gesprochen. Und
weil da können natürlich auch ganz andere Sachen drin
genau,
sein.
Genau, weil wir, ne? Weil die Familie Langer eben auch während des Zweiten Weltkriegs auch hier nicht nur Juden versteckt hat, sondern auch deren Hab und Gut zum Teil hier verwahrt hat, weil sie durften ja nicht so viel mitnehmen oder wenn sie damit erwischt wurden, dann hätte man es ihnen abgenommen. Und sie haben es mit einer Garderobenmarke gefühlt. Also wurden Zettel geschrieben, also hier eine Eins und hier eine Eins und dann wurde es durchgerissen.
Ja. Ja.
Und dann, wenn das gepasst hat, dann hat man das zurückgekommen. Und es sind nach dem Krieg auch diverse gekommen und haben ihre Sachen wieder geholt. Na, jedenfalls wussten wir nicht, was da auf uns war. Mir war auch echt mulmig.
Ja.
Und auch spannend war die Suche nach einem
Panzerknacker.
Genau, nach einem Tresoröffner, der nicht die Worte aufflexen, aufbohren und danach verschrotten gesagt hat. Und dann hatte ich einen und da sagte ich, ja, und das kann sein, dass da eine Fernsehkamera dabei ist. Meine Mitarbeiter sind, was hat er gesagt, Facharbeiter oder nicht Facharbeiter, das sind Spezialisten und keine Zirkusclowns. Und hat dann aufgelegt und dann gesagt, okay, ich habe da nur mal nett gefragt. Und dann habe ich irgendwann Jason gefunden und der hat das großartig gemacht und hat es wirklich so gemacht, wie man das von Egon Olsen kennt. So mit Stethoskop und mit so kleiner so Stabkamera. Und der hat das dann da
geöffnet. Also war das gar nicht nötig? Oder hat er das so ein bisschen in Länge gezogen?
Nee,
oder?
Nee, das war schon ein...
Das war schon...
Das weiß auch keiner. Rund um die Jahrhundertwende, gab es ungefähr 130 unterschiedliche Tresorbauer in Hamburg. Weil das kam dann, wurde irgendwann mal en vogue, Banken und Schließfächer gab es noch nicht so in dem Stile. Und es wurde dann en vogue, dass man einen eigenen Tresor zu Hause hatte. Und dann wurden die gebaut. Und dadurch sind die Schließmechanismen auch alle sehr unterschiedlich.
Okay. Wie lange hat er gebraucht, um den aufzubekommen?
Naja, der Pressetermin war für 10 und ich habe gesagt, und hat 7 war 3 Stunden vorher angefangen. Und 10 war er noch nicht ganz fertig. Und alle so, ja, und wurden schon unruhig. Dann sage ich, was ist aber spannend? Sagte, naja, ich dachte, das ist jetzt schneller, aber nee, da hackt noch mal. Und dann war, glaube ich, in 3:20 so fertig. Und was war drin gefunden?
Gutscheine für den Flughafentransfer.
Genau, so Sachen aus den Ende der 80er, Anfang der 90er, von dem damaligen Concierge. Ja, also ich meine, denkt man so, ja, also nichts richtig Altes, aber es war ja auch schon mindestens 35 Jahre.
Ja, ja, klar. Aber warst du auch erleichtert dann?
Total.
Logisch.
Die Überraschungsfrage.
Geschäftsführer von DEHOGA Hamburg, wir machen es mal einfach.
Der Geschäftsführer Simon Wieck.
Sehr gut.
Liebe Katrin, trotz deiner vielen Aufgaben als Hoteldirektorin und auch als Ehefrau und Mutter setzt du dich so sehr in allen Gremien und in allen Bereichen für das Gastgewerbe in Hamburg ein und bist so aktiv im DEHOGA Hamburg. Meine Frage, was treibt dich an? In voller Dankbarkeit für all deinen Einsatz wünsche ich dir alles Gute.
Wow. Puh, das ist... Danke, danke Simon.
Danke Simon.
Was treibt mich an? Warum habe ich dieses Ehrenamt übernommen oder warum bin ich wirklich so engagiert? Weil ich habe festgestellt, einer muss es ja machen.
Du machst es jetzt. Ganz kurz, wir sind jetzt zeitlich, aber es kommt hin. Seit November 2023 bist du zur Vizepräsidentin gewählt worden und in den Vorstand der Fachgruppe Hotellerie des DEHOGA Hamburg. Nur kurz zur Erklärung.
Genau. Ich bin seit 2010 bin ich im Ehrenamt schon beim DEHOGA. Mhm. In vielen Jahren auch als Obfrau für eine eigene ERFA-Gruppe und seit 2023 Vizepräsidentin. Und die Intention war tatsächlich, hat was mit der Pandemie zu tun. Und Entscheidungen aus der Politik, die ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Und ich wollte nicht mehr Zuschauer sein, sondern Mitgestalter. Mhm. Und ich habe festgestellt, das kannst du nur, wenn du mit den Menschen sprichst, wenn du Meinung einholst und die aber auch weiterträgst und kundtust. Und ich bin ja ein sehr positiver und optimistischer Mensch, aber der dann auch klar adressiert, wo es nicht stimmt oder wo wirklich nachjustiert werden muss. Das ist der Antrieb, es besser zu machen, die Rahmenbedingungen für uns in der Branche besser zu machen.
Und gelingt das auch?
Jein, natürlich, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich nicht sehr geduldig bin. Aber ich habe festgestellt, dass es auf jeden Fall Sinn macht und dass es kleine Schritte sind. Also man macht nicht eine Tür auf und kann direkt durchgehen. Man verharrt dann doch das ein oder mal noch an der Schwelle.
Ganz normal.
Ja, aber es wird gehört und ich habe in den letzten Jahren wirklich viele sehr, sehr gute und sehr fruchtbare Gespräche mit der Politik führen können. Und dafür, ich sehe einen Trend. Und wenn ich den nicht sehen würde, dann könnte ich das auch nicht machen.
Okay. Die Gegebenheiten hier zum Thema, was kann man ändern am Hauptbahnhof, sind ja nicht die einfachsten. Hast du mir ja damals einiges erzählt. Weiß nicht, ob du das nochmal wiedergeben möchtest, das musst du nicht. Aber was stört dich da am meisten? Und hat dadurch, dass du da jetzt die Funktion hast, hat sich da jetzt schon irgendwas verbessert, geändert?
Man hört zu und wir haben mittlerweile Gremien bezüglich St. Georg, weil St. Georg hat, als ich nach Hamburg kam, war das eine Schmuddelecke in vielen Ecken. Also und es mochte keinen, wenn die Gäste damals mit der Bahn kamen und da fuhr kein Taxifahrer den Holzdamm runter. Deswegen hatten wir damals Chauffeure, damit wir die Gäste vom Bahnhof abholen. Und jeder weiß, das sind keine 3 Minuten zu Fuß. Aber diese 3 Minuten waren... Ja, steinig.
Ja.
Es hat sich viel verändert. Dann hatten wir die Anfang 2000er Jahre, wo St. Georg sehr aufgeblüht ist
hip und war.
Ja, total hip war, wirklich auch sehr teuer wurde, aber immer sehr urban war. Mhm. Und diese Urbanität müssen wir erhalten. Und was stört mich aktuell? Mich stört, dass wir eine Zentralisierung von vielen Hilfsangeboten haben, die einfach einen Pull-Effekt in den Stadtteil holen und das wiederum im totalen Gegensatz zu unserer Willkommenskultur als Tourismusstandort ist. Also Gäste, die aus ländlichen Regionen, wo auch immer herkommen, sind geschockt, was sie teilweise sehen. Und wir erklären ihnen immer, es ist doch noch ganz gut. Woanders ist schlimmer. Nein, und das darf nicht unser Anspruch sein. Und da haben wir sehr viele Kräfte bündeln können. Und wir waren erst letzte Woche wieder in einer großen Sitzung im Rathaus, um wirklich Maßnahmen mit allen Beteiligten, mit der Polizei, mit der Bahn, mit der Stadt, mit den Behörden zu finden, um Lösungen nicht nur, ja, das ist jetzt so und weggucken, sondern Lösungen zu finden, damit es für alle Beteiligten erträglicher wird.
Bei Hotels höheren Sternranges ist es oft schwierig, Gäste aus der Ortschaft anzulocken. Wie bekommt ihr das hier hin?
Der Reichshof ist das Wohnzimmer St. Georgs. So sage ich es immer und immer wieder gerne. Und wenn jemand regelmäßig hier sich bei uns in den Lobby sitzt, der kann das bestätigen. Wir sind eben kein klassisches Fünf-Sterne-Hotel, sondern wir sind ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. Wir sind aber nicht offiziell klassifiziert, weil wir sagen immer, die Gäste sollen einfach für sich selbst bestimmen, wie viele Sterne sie diesem Haus geben. Die Sterne, und da arbeite ich natürlich durch den De Hooghe auch immer mit dran, dass, dass die Sterne-Klassifizierung einfach in die heutige Zeit passt. In puncto Digitalisierung, Service, was ist heute Service für den Gast und was war es früher?
Ja.
Aber der Gast, also der Hamburger kommt gerne hierher auf einen Kaffee, auf ein Glas Wein vor oder nach dem Theater, sei es Ohnsorg oder Schauspielhaus.
Schauspielhaus ist direkt hier neben.
Ja. Genau, unser Schauspielhaus ist direkt nebenan, ist gerade 125 Jahre alt geworden und wir pflegen eine 115-jährige Freundschaft zueinander.
Ja.
Schöne lange Freundschaft. Ne?
Und das dadurch vor dem Hauptbahnhof
genau, gebaut das worden. Das war das erste Gebäude hier. Und wenn man überlegt, das muss wirklich im Nichts gewesen sein.
Ja, ja.
Also St. Georg, die Kirche stand und an das Schauspielhaus und sonst war wenig da. Also Hamburger kommt gerne her, auch in unsere Bar, in die Bar 1910. Die ist bekannt dafür, dass sie eben sehr ursprünglich ist und dass jeder hier auch ein bisschen so sein darf, wie er ist.
Also ich fände ja 1887 besser, aber ich verstehe den Zusammenhang mit 1910 schon. Du weißt, worauf ich anspiele.
Selbstverständlich, und ich habe ja auch Nicht-HSV-Fans in meinem Freundeskreis und die jedes Mal leuchtende Augen A 1910 bekommen.
Sehr schön. So, das war normal. Einen haben wir noch.
Die Überraschungsfrage.
Liebe Katrin, lieber Sascha, ich freue mich sehr, in eurer Folge der Überraschungsgast sein zu dürfen. Meine liebe Katrin, du bist in Hamburg nicht nur tief in der Hotellerie verwurzelt, sondern auch eine der Stimmen, die wirklich was bewegen. Gleichzeitig erlebe ich dich jedes Mal, wenn ich dich treffe, sehr, sehr bodenständig und eigentlich auch sehr dankbar. Deshalb meine persönliche Frage an dich. Hast du in deiner Hamburger Karriere schon einmal etwas gemacht, das komplett gegen den Trend ging und sich später als genau richtig rausgestellt hat? Und dann noch eine kleine Zusatzfrage. Wenn du an die Hotellerie denkst, welcher Song kommt dir dann ganz spontan in den Kopf? Viel Spaß noch, liebe Grüße.
Musst du erstmal aufklären, wer das sein könnte?
Ja, ich habe als erst dachte ich, es wäre Madeleine Marx, aber das ist es nicht, weil die hat einen anderen,
ja.
Sag mal.
Victoria Knauer-Hansen.
Ah, ja, natürlich.
Na, siehste.
Ja, aber da wäre ich jetzt nicht so spontan.
Nein, ist gut, ich habe es mal versucht.
Ja. Ja, also ich habe...
Also Frage war komplett...
Genau, was nach, gegen den Trend, ja.
Das können wir natürlich jetzt nur zum Schluss beurteilen, deshalb sind die zwei Fragen relativ hintereinander, aber...
Also ich habe... Zu meiner Mövenpick-Zeit, also damals war ja Brunch ein großer, immer ein großer Hype und Mövenpick hatte das als Standard, dass man immer einen Brunch hatte. Es hat sich aber immer komplett kannibalisiert und ich habe diese Erfahrung auch schon im Atlantik damals gemacht, weil Frühstück bis 11.30 Uhr, ab 12 Uhr Brunch und du warst eigentlich immer in der Jü. und somit habe ich gedacht, wie kann ich jetzt einfach den operativen Ablauf einfach vereinfachen, um für alle Seiten, für den Gast und für die Operative angenehmer zu machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur den Checkout am Sonntag bis 14 Uhr gemacht, haben den Brunch abgeschafft und haben gesagt, Frühstück gibt's bis 14 Uhr und ab 12 halt auch für auswärtige Gäste. Und somit... Das war damals ein Riesenaufschrei und wie kann sie nur? Und sie hat den Brunch getötet, dass das Frühstück ja eigentlich gefühlt dasselbe war und der Brunch, also das immer schon sehr viel, also immer ein sehr hochwertiges Frühstücksbuffet war. Und es hat mich neulich gefreut zu hören, dass es immer noch bis 14 Uhr das Frühstück im Mövenpick gibt.
Schön. Das war gegen den Trend.
Es war gegen den Trend, weil es war, manchmal muss man aus einer Not eine Tugend machen. Und wie heißt das, so eine heilige Kuh schlachten?
Und der Song.
Der Song.
Zur Hotellerie. Außer jetzt von Markus Moder. Das Hotel ist mein Beruf.
Oh nee, das wäre mir. Das ist wirklich schwer, weil ich hab so viele Songs.
Also außer HSV jetzt.
Ja, das ist klar. Also darf ich Hamburg meine Perle nicht sagen.
Doch, darfst du.
Ja, aber es gibt We Are the World, We Are the Champions ist es nicht, aber es ist halt, die Hamburger Hotellerie ist einfach ein sehr engagierter und sehr freundschaftlich verbundener Menschenschlag. Mhm. Und es muss That's Our Friends Are For vielleicht. Mhm. Ja, das glaube ich ist das.
Von wem war das?
Dionne Warwick.
Okay. Der Reichshof Hamburg ist ein Hotel mit langjähriger Geschichte, das sich komplett neu erfunden hat. Davon konnte ich mich nicht nur heute überzeugen, sondern auch mit dir einen sehr schönen Podcast machen. Wir haben jetzt, was denkst du, was haben wir runter? Ah, jetzt hast du geguckt.
Nee, ja, also ein bisschen mehr als eine Stunde.
Ja, fast 80 Minuten. Und wir haben über Panzerknacker gesprochen, über HSV gesprochen, über deine ganzen Stationen und es hat mir echt sehr viel Spaß gebracht. Du hast sehr viel Sachen auch erzählt, die ich jetzt noch nicht wusste und die andere bestimmt auch nicht wussten. Und Dankeschön einfach.
Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Auch wenn man dieses Revue passieren mit Jahr zu Jahr immer denkt, oh, kann man nicht ein paar Jahre weglassen. Aber es ist, jede Station hat seinen Reiz gehabt. Und
hat dazu geführt, was das heute ist. Das ist bei mir ähnlich. Ich bin ein bisschen schiefen Lebenslauf und stehe jetzt auch da, wo ich bin. Das hat auch alles seinen Grund. Und das eint uns auch so ein bisschen, dass wir viele verschiedene Sachen ausprobiert haben. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir.
Schöne
dass du aus dem fernen Buxtehude zu uns gekommen bist in die große Stadt.
Wir sagen schöne Weihnachten, auch wenn er vielleicht mal im Februar gehört wird, egal. Ja, ja. Und wir sagen Tschüss, denn das heißt auf Wiedersehen. Ne?
Genau, in Hamburg sagt man Tschüss.
Dankeschön.
Danke.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.